Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Von außen und innen befindet sich die Europäische Union unter Druck. Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht ein Land, das sich von der sowjetischen Vergangenheit abgewendet und Europa zugewendet hat. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Für den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Putin ist es eine unerträgliche Vorstellung, dass Menschen freie Bürgerinnen und Bürger sein könnten und nicht nur so wie in Russland untertan. Und das gilt auch für Chinas Machthaber Xi Jinping. Der Umgang seines Regimes mit den eigenen Landsleuten während der Corona-Pandemie sprach Bände. Unterstützung erfahren diese Diktaturen auch aus Europa. Xi besuchte jüngst seine Verbündeten in Serbien und Ungarn. Von innen bedrohen Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten die Demokratien in Europa. Zur Unzufriedenheit trägt die EU teilweise aber auch selbst bei. So beklagen Unternehmen und auch die Landwirtschaft Bürokratie und Regelungswut aus Brüssel. Am 9. Juni haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Wir fragen deshalb bis 11.30 Uhr im Deutschlandfunk: Mehr Europa oder Dexit? Worum geht es bei der Europawahl? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Ja, guten Tag, hier ist Harald Springhorn aus Düsseldorf. Ich bin seit Kind auf Europäer. Ich wünsche mir als Fernziel für Europa die Vereinigten Staaten von Europa mit einem direkt gewählten Staatspräsidenten, mit natürlich mehr Rechten für das Europaparlament, dass ein Kommissionspräsidenten oder eine Kommissionspräsidentin wählt, dazu den Europäischen Rat als zweite Kammer. Ich wünsche mir Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat.
Charpentier, Frankfurt am Main. Wir europäischen Wähler tragen eine große Verantwortung. Wir stehen in einer Situation komplexer Herausforderungen. Europa hat sich sowohl gegen innere wie äußere Feinde zu wehren, um das mal so zu sagen. Ein Dexit kann keine Lösung sein. Man schaue sich einmal die britischen Verhältnisse an. Der arbeitenden Bevölkerung geht es wirtschaftlich und mental dort schlechter und schlechter.
Schmidt aus Braunschweig. Ja, raus aus der EU. Weg. Wir können das alleine viel besser und wir wollen wieder Deutsche sein und unabhängig und wollen in unseren eigenen Traditionen und Sitten leben.
Martina aus Frankfurt. Einheitliche Einfuhrzölle, europaweite soziale, ökologische Standards, 500 Milliarden Euro Corona-Hilfen, Distanz zu Putin, Xi und Trump, Stabilität für die Ukraine, Green Deal, Weltklimapolitik, der Euro, Frieden. Wer dieses Europa eine Gefahr für die Demokratie nennt, ist vielleicht eher selbst eine. Sollten aber zukünftig die großen Parteien kleine durch Sperrklauseln, also Prozenthürden aus dem Parlament ausschließen, dann könnten sich sehr viele Menschen durch Europa nicht mehr so repräsentiert fühlen.
Ergänzen möchte ich diese Wortmeldungen durch Mails, die uns erreicht haben. Manfred Kirsch schreibt uns: Bei der Europawahl am 9. Juni geht es vor allem darum zu verhindern, dass rechte und rechtsextreme Gruppierungen über das Europaparlament die Europäische Union von innen heraus zerstören können. Nein, wir brauchen keinen Dexit, sondern wir müssen die Vereinigten Staaten von Europa anstreben. Ein Rechtsruck in Europa muss verhindert werden. Wolfgang Daub hat uns geschrieben: Wenn es den EU-Ländern weiter nur darum geht, die hauptsächlich von der BRD bezahlten EU-Subventionen abzugreifen, dann sollten gerade diese endlich von der BRD in Frage gestellt werden. Es kann ja wohl nicht sein, dass die BRD Zahlmeister Nummer 1 nicht nur bei der Ukraine und Flüchtlingshilfe, sondern auch in der EU bleibt, aber letzter beim Wirtschaftswachstum in der EU ist. Auf so eine EU verzichte ich gern. Jan Hinrichs hat uns geschrieben, bei der Europawahl sollte es meines Erachtens um mehr Europa gehen. Brauchen wir nicht zum Beispiel für eine wirksame und effiziente Verteidigung eine europäische Lösung? Gilt das nicht auch für andere Bereiche? Eine europäische Wirtschaftspolitik, Verkehrsstrategie, Entwicklungshilfe, Wehrdienst, eine kompetente europäische Behörde gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Finanzkriminalität, ein europäisches Steuermodell, eine gesamteuropäische Außenpolitik und so weiter. Schließlich eine WhatsApp von Wolfgang Rottmann. Ein Dexit ist auf gar keinen Fall eine Lösung. Das haben die Briten ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber Brüssel sollte nicht so viele Kompetenzen an sich ziehen. Damit stößt man souveräne, aber kleinere Staaten zunehmend für den Kopf, siehe Ungarn oder Polen, die sich überfahren fühlen. Das Einstimmigkeitsprinzip sollte abgeschafft werden. Es behindert bei wichtigen Entscheidungen. Soweit erste Stellungnahmen von Hörerinnen und Hörern und ich darf unsere Gäste begrüßen. Anna Cavazzini ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Platz 3 auf der Europawahlliste der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat internationale Beziehungen studiert und unter anderem bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Zugeschaltet aus Dresden. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Marc Jungen ist Obmann der AfD im Bundestagsausschuss Kultur und Medien, Platz 6 auf der Europawahlliste der AfD. Marc Jungen hat Philosophie studiert und als Dozent für Philosophie gearbeitet. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Neckar-Zaber in Baden-Württemberg an, zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Herr Jungen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Ralf Brinkhaus, CDU, ist Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Bundestages. Er ist Diplom-Ökonom mit Steuerberaterexamen, hat unter anderem als kaufmännischer Leiter in der Industrie gearbeitet. Und Ralf Brinkhaus hat 4-mal in Folge das Bundestagsdirektmandat in Gütersloh in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Auch zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Herr Brinkhaus.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Herr Brinkhaus, worum geht es am 9. Juni?
Ja, um eine politische Richtungsentscheidung. Die Hörerinnen und Hörer haben das ja schon schön ausgeführt. Es gibt drei Richtungen. Es gibt diejenigen, die wollen mehr raus aus der Europäischen Union. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung will mehr und intensiver und detaillierter aus Europa Dinge regeln. Und die dritte Richtung, für die die Christdemokraten stehen, wir wollen eine bessere Union, die sich auf die Kernkompetenzen konzentriert, die dann aber auch richtig und gut macht.
Herr Jungen, die gleiche Frage an Sie. Worum geht es am 9. Juni?
Ja, ich stimme zu, dass es um eine Richtungsentscheidung geht. Ich sehe das allerdings ein bisschen anders, nämlich, dass es im Wesentlichen zwei Richtungen gibt. Die eine geht eben in Richtung der ever closer Union, der immer stärkeren Zentralisierung und schlägt tatsächlich den Weg in den europäischen Bundesstaat ein. Und da sehe ich leider die CDU immer noch auch auf diesem Weg sich befindlich, zusammen mit den linken Kräften in Europa. Und die andere Richtung will eben genau das nicht, weil sie glaubt, dass das für Europa schädlich wäre. Nicht, weil sie antieuropäisch eingestellt wäre, wie das immer wieder behauptet wird, sondern im Gegenteil. Wir stehen ja als AfD für diese Opposition eben, für diese andere Richtung und sehen uns, indem wir die Vielfältigkeit in Europa respektieren, nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich und vielen anderen Belangen, eigentlich als die besseren Europäer. Und wollen ein Europa der effizienten Zusammenarbeit, aber nicht dieser Zentralisierung, wo Brüssel dann im Grunde alles entscheidet und es auch nicht mehr wirklich demokratisch zugeht.
Frau Cavazzini, was steht am 9. Juni auf dem Spiel?
Ja, zunächst erstmal können die Menschen mitentscheiden, welche Richtung die Europäische Union einschlägt. Und ich will nochmal dafür werben, es macht wirklich einen Unterschied. Jede Stimme im Europäischen Parlament kann dafür sorgen, dass ein Gesetz kommt oder ein Gesetz nicht kommt. Und das ist einfach ein super kostbares demokratisches Recht, wovon hoffentlich viele Menschen Gebrauch machen werden. In der Tat würde ich sagen, die Europäische Union ist eines unserer größten Errungenschaften. Sie hat Freiheit, Demokratie geschützt und auch in den letzten Jahren vor allen Dingen mit den vielen Gesetzen zu Klimaschutz, zu Verbraucherschutz, auch zur Regulierung der großen Tech-Konzerne dazu beigetragen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen können und das gemeinsam. Und wie Sie in Ihrem Intro gesagt haben, das steht auf dem Spiel. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass alle die Menschen, die wollen, dass wir weiter stark in der Europäischen Union zusammenarbeiten, dann auch demokratisch wählen am 9. Juni.
Frau Cavazzini, was sagen Sie denjenigen, die der Meinung sein könnten, meine Stimme brennt doch sowieso nichts?
Wir hatten unglaublich viele knappe Abstimmungen im Europäischen Parlament, zum Beispiel gerade erst das Gesetz zur Rettung der Natur, wo wir wirklich nur mit ein paar Stimmen das durchgesetzt haben und jetzt hoffentlich bald dafür sorgen können, dass Bienen und Biotope und Bäume besser geschützt sind. Und hätten wir zwei Stimmen weniger gehabt, wäre das nicht durchgekommen. Also wir machen im Europäischen Parlament ja Gesetze für 450 Millionen Menschen und haben deswegen eine größere Reichweite als der Bundestag natürlich. Und deswegen ist diese Stimme der Wählerinnen und Wähler auch unglaublich wichtig. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass es nicht zählt und dass es nicht wichtig ist, dass man bei dieser Europawahl mitmacht.
Herr Jung, was haben zum Beispiel insbesondere junge Menschen von der Europäischen Union?
Was haben Sie davon? Ja gut, natürlich gibt es Vorteile der europäischen Zusammenarbeit für junge Menschen. Das ist ja evident, beispielsweise im Austausch der Studenten und der Mobilität der Studenten, Erasmus-Programme und so weiter. Und ich glaube aber, dass die Stimmung unter den jungen Menschen, was dieses EU-Europa angeht, bei weitem nicht mehr so gut ist, wie das früher vor Jahren oder Jahrzehnten, als ich damals noch studiert habe, war. Und das hat eben auch damit zu tun, dass inzwischen Entwicklungen eingetreten sind, die inzwischen jetzt auch in der Bevölkerung ankommen, in ihren Wirkungen, wo man sieht, dass die EU nicht dieses Friedens- und Freiheitsprojekt ist, als die sie mal gestartet ist und als die sie sich immer noch darstellt und verkauft, sondern dass es eben zahlreiche Nachteile gibt, dass es zum Beispiel Einschränkungen der Meinungsfreiheit gibt, wenn demnächst Meinungsäußerungen auf den sozialen Medien auch gelöscht werden im großen Umfang. Zum Teil geschieht das ja schon jetzt mit dem Digital Service Act und Media Freedom Act, wie das Orwellsch heißt, wird das noch vermehrt geschehen. Dann merken das natürlich auch die jungen Menschen, die sich gerade dort auch vermehrt tummeln und aufhalten. Und deswegen ist dieses positive Bild schon stark angekratzt. Und das hat eben Gründe. Ne? Und
Herr Jung, gilt es zu beseitigen. Sie sprachen gerade davon, es sei nicht mehr ein Friedensprojekt. Wenn wir mal den 18. April 1951 nehmen, das ist die Gründung der Montanunion, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Seither herrscht zwischen den Mitgliedstaaten der EG, später der EU, Frieden. Wann hat es, Sie sind ja Geisteswissenschaftler, in der Geschichte der beteiligten Staaten vorher 73 Jahre lang Frieden gegeben?
Da haben Sie mich voll auf Ihrer Seite. Ich sehe das ganz genauso.
Dann verstehe ich Ihre Aussage von eben nicht.
Doch, die ist ganz leicht zu erklären. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine immer weitere Zusammenarbeit, die für eine bestimmte Zeit auch gut funktioniert hat und auch gut und richtig war, das stelle ich nicht in Frage und das stellt die AfD auch überhaupt nicht in Frage, dass die sich immer weiter verbessert, indem wir diese Schraube sozusagen der Zusammenarbeit immer weiter andrehen und immer mehr vom Gleichen sozusagen machen und es so weit treiben, dass wir eine Zentrale in Brüssel errichten, die dann zentral auch entscheidet über die Belange der Mitgliedstaaten. Man überdreht dann die Sache und erreicht im Grunde das Gegenteil. Es kippt dann ins Negative. Es kippt zum Beispiel ins Undemokratische. Denn Demokratie kann es ja nur geben, wenn es ein Staatsvolk gibt und Repräsentanten dann auch von den Wählern und von den Bürgern als solche anerkannt werden. Wenn wir den Weg der EU, nur den letzten Satz jetzt noch gehen, wo transnationale Listen gewählt werden sollen, wo Deutsche einen Rumänen, eine Bulgarin, eine Schwedin wählen und diese repräsentieren dann die deutschen Bürger im Parlament. Das wird so nicht funktionieren, denn die nationalen Interessen stehen dann immer weit noch im Vordergrund und es ist kein Staatsvolk, das sich auf der europäischen Ebene konstituieren lässt. Das funktioniert einfach nicht.
Das ja so noch gar nicht gibt. Herr Brinkhaus,
ist einfach beabsichtigt.
Ist die Frage, ob das durchkommt. Herr Brinkhaus, wieso benötigt die EU ein eigenes Parlament?
Es geht dabei um demokratische Kontrolle und dafür ist das Parlament wichtig. Es ist wichtig, dass aus allen Ländern Menschen außerhalb der Regierung, die gewählt sind, die sich auch rechtfertigen müssen, sich für dieses europäische Projekt einsetzen. Aber um einfach mal die Diskussionsbeiträge aufzugreifen, wir sind jetzt schon wieder so in so einem Diskussionsmodus, wo wir defizitorientiert diskutieren, wo wir sagen, ja, das ist in Europa schlecht, das ist in Europa schlecht, das ist in Europa schlecht. Sie haben es ja eben schon gesagt, es ist nicht nur ein beeindruckendes Friedensprojekt, es ist ein beeindruckendes Wirtschaftsprojekt und es ist auch ein beeindruckendes Sicherheitsprojekt, die Europäische Union. Und ich glaube, diese Europawahl, die sollten wir auch dazu nutzen, um einfach mal darüber zu reden, was wir durch Europa haben, was gut ist durch Europa. Dafür sind Europawahlen wichtig und da würde ich mir auch wünschen, dass wir alle Parteien auch noch ein bisschen engagierter den Wahlkampf betreiben, als das bisher der Fall ist, weil diese Begeisterung für dieses europäische Projekt, die könnte echt etwas größer sein und dafür ist die Europa Wahl auch wichtig. Und dafür ist es auch wichtig, dass ein europäisches Parlament demokratisch und frei gewählt wird.
Herr Jong, ich möchte eine kleine Klammer öffnen. Es geht ja um klare Alternativen vor der Wahl. Und da ist jetzt eine Entscheidung heute Morgen von Bedeutung. Im Streit zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD hat jetzt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Morgen sein Urteil verkündet. In der Berufungsverhandlung ging es ja um die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei sowie deren Jugendorganisation, die Junge Alternative, zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat. Und diese Einstufung ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat dieses Urteil jetzt vor einer Stunde veröffentlicht. Wie gesagt, kurz vor der Europawahl. Es bestätigt damit auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vom März 2022. Wie bewerten Sie dieses Urteil?
Also das Stichwort haben Sie dazu jetzt gerade schon geliefert, kurz vor der Europawahl. Ich bewerte das natürlich auch als eine politische Aktion, jetzt nicht speziell dieses eine Urteil, sondern die gesamte Beobachtung der demokratischen Opposition in Deutschland durch den Inlandsgeheimdienst. Das ist ja eigentlich in dieser Form einzigartig in Europa und vielleicht sogar in der Welt, jedenfalls in Europa. Und das empfinden wir natürlich als einen Missbrauch dieses Verfassungsschutzes, der, wie man weiß oder viele aber nicht so genau wissen, weisungsgebunden ist den Innenministerien.
Also Sie meinen, das Oberverwaltungsgericht sei weisungsgebunden dem Innenministerium?
Das Oberverwaltungsgericht ist nicht weisungsgebunden, aber der Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz hat uns ja als solches eingestuft.
Heute hat aber das Oberverwaltungsgericht entschieden.
Die Hürde natürlich der Einstufung ist so gelegt, dass sie relativ niedrig ist. Also diese Hürde als Verdachtsfall, die ist sehr niedrig und das Gericht hält sich dann natürlich an diese Rechtspraxis und entscheidet entsprechend. Also wir haben das auch in etwa so erwartet. Es kommt aber hier auch sehr stark auf die Urteilsbegründung an. Das ist ja auch noch zu beachten, was das Gericht hier reingeschrieben hat.
Das heißt, Sie unterstellen dem Oberverwaltungsgericht, dass es nicht unabhängig entschieden hat?
Das unterstelle ich nicht. Nee, Sie haben nicht genau aufgepasst. Ich sage, das Gericht hält sich an die Niedrigkeit der Hürde und entscheidet entsprechend. Was wir kritisieren und was die Demokratie in Deutschland ihr nicht zur Ehre gereicht, ist diese Praxis der Beobachtung der Opposition durch den Inlandsgeheimdienst. Und die Einstufung, die Hürde ist niedrig, aber die Wirkung dessen ist natürlich sehr groß, weil in solchen Sendungen wie jetzt der unsrigen sprechen wir jetzt darüber, ob die AfD vielleicht eine undemokratische und nicht sozusagen eine extremistische Partei sei und wir sprechen nicht über die Sache. Und das ist genau das Problem, dass man versucht, die Opposition und ihre Argumente zu diskreditieren und sogar tendenziell zu kriminalisieren, anstatt über die Sachargumente zu sprechen. Und da gibt es aber genug, was wir vorbringen und wo wir noch nicht wirklich die relevanten und triftigen Gegenargumente gehört haben.
Deswegen greift man ja auch so zu solchen Bisher durchaus Punkten. Schon über die Sache gesprochen. Letzte Frage zu diesem Komplex, Herr Jung. Sie haben ja eine Entscheidung getroffen. Warum kandidieren Sie auf der Europawahlliste einer Partei, die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden kann?
Das ist für mich nicht das Argument, ob ein weisungsgebundener Verfassungsschutz in Geheimdienst uns so einstuft als ein Verdachtsfall. Ich sehe das als eine politische Instrumentalisierung unserer Gegner. Und ich erlebe ja unsere Gegner täglich im Bundestag. Ich sehe, wie sie argumentieren. Ich sehe die Konsistenz ihrer Argumente. Die ist nicht einleuchtend. Wenn mir die einleuchten würde und wenn ich sähe, dass meine Kollegen extremistische Bestrebungen tatsächlich hätten, dann wäre ich der Erste, der diese Partei verlassen würde. Denn das ist nicht mein Weg. Ich kandidiere für die AfD zur Europawahl, weil ich denke, dass wir in Europa was verändern müssen und die Schraube drehen müssen, wenn in Deutschland sich etwas ändern soll. Die Gesetze kommen mehr und mehr aus Brüssel und dort müssen wir intervenieren.
Vielleicht Frau Cavazzini, vor den Nachrichten, genau. Politische Instrumentalisierung, das Stichwort.
Nee, also genau, es ist ja auch schon auch interessant, dass die AfD jetzt unglaublich viel Redezeit bekommt. Also ich will nochmal deutlich machen, was die AfD will, weil Herr Jorn jetzt so ein bisschen sanft daherkommt. Die AfD will raus aus der Europäischen Union. Die will die Abschaffung des Europäischen Parlaments. Wir sind das einzig direkt gewählte demokratische Gremium. Wir sind quasi die Vertreterinnen und Vertreter der Bürger und in Brüssel. Und uns abzuschaffen wäre natürlich der Hohn vor dem Herrn. Es liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, also ich habe die AfD-Abgeordneten in den letzten 5 Jahren im Parlament nicht so oft gesehen. Die waren nicht da in den Verhandlungen, in den Ausschusssitzungen. Die haben einfach auch nicht für die Menschen gearbeitet. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie das Parlament abschaffen wollen.
Stichwort Dexit. Herr Jung, Sie wollten dazu was sagen, ganz kurz. Christine Andersson, Listenplatz 4 der AfD, forderte bei ihrer Bewerbungsrede Dexit jetzt gleich und sofort. Das heißt, einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Und trotzdem oder damit haben die Delegierten sie auf Platz 4 gewählt. Wie steht die AfD zum Dexit?
In unserer Wahlprogramm haben wir mit bedacht, und das sind auch dieselben Delegierten, die das beschlossen haben, den Dexit nicht mehr mit aufgenommen. Unsere EU-Kritik ist bekannt und die hat auch in der Vergangenheit zu dieser Forderung geführt, weil wir einfach deutlich machen wollten, dass diese EU für Deutschland aufgehört hat, eine positive Wirkung zu haben und es in der Zukunft nach den Plänen, die wir hier wahrnehmen, noch weniger haben wird. Die EU transformiert sich mehr zu einem Bundesstaat mit zentralistischer Führung in Brüssel, wo Diktate vor allem auf die Wirtschaft ausgesprochen werden. Stichwort Verbrennerverbot, Öl- und Gasheizungsverbot etc. Das sind ja alles EU-Richtlinien und wir glauben, dass das sehr, sehr negativ ist. Wenn man dann noch das Einstimmigkeitsprinzip abschafft und sozusagen Mehrheitsentscheidungen darüber entscheiden lässt, dann hätte Deutschland am Ende keine Möglichkeit mehr, sich gegen solche Diktate zu wehren. Und die Folgen auf die Wirtschaft, die wirklich desaströs sind, die sehen wir ja jetzt schon. Und aus dieser Lage her kommen solche Forderungen wie nach dem Dexit. Wir haben, wie gesagt, aber die Forderung nicht mehr erhoben, weil wir auch sehen, dass wir realistisch die Dinge angehen wollen und wir wollen ja etwas verändern und nicht utopische Forderungen erheben, die so nicht funktionieren, jedenfalls zurzeit nicht. Deswegen jetzt unsere Schlagwort vom Bund Europäischer Nationen, in denen wir die EU transformieren wollen, auch über den Reformweg und über Verhandlungen, Neufassung der Verträge, wo einfach die Souveränität der Nationalstaaten dann wieder mehr respektiert wird und die Zusammenarbeit effizienter wird.
Herr Brinkhaus, welche Folgen für Deutschland hätte ein solcher Kurs?
Also ehrlich gesagt, das ist jetzt wieder diese Negativdiskussion. Herr Heinemann, ich muss ganz ehrlich eins sagen. Also wir arbeiten uns jetzt eine halbe Stunde an der AfD ab, die vielleicht 18% der Wählerinnen und Wähler hat. Die restlichen Menschen in Deutschland, die wollen eine Europäische Union und die wollen diese Europäische Union gestalten. Und deswegen würde ich dringend dazu raten, die Diskussion jetzt mal so zu führen, dass wir über das reden, was die Europäische Union ausmacht, dass wir die Unterschiede zwischen den anderen Parteien auch benennen, die in der Europapolitik da sind. Und das ist wichtig. Und wir brauchen diese Europäische Union, weil wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Deutschland ist viel zu klein, um alleine auf der Welt bestehen zu können. Wir werden eingequetscht zwischen den Polen, China und den Vereinigten Staaten, vielleicht den Trump-Vereinigten Staaten. Wer weiß, was da kommen wird. Und deswegen müssen wir da zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsam verteidigungsfähig sein. Wir müssen gemeinsam unsere Interessen in Afrika, in Asien, auf der Welt vertreten. Wir brauchen eine Europäische Union, weil wir selbst als Deutschland ein viel zu kleiner Wirtschaftsraum sind, als dass wir erfolgreich arbeiten können. Wir brauchen eine Europäische Union, weil Klima- und Umweltschutz an Grenzen nicht Halt macht, weil wir einen gemeinsamen Energiemarkt brauchen. Und wir brauchen eine Europäische Union, damit die Menschen auch Lebensqualität in Europa haben. Und das ist nicht nur Reisen und das ist nicht nur Telefon. Und jetzt ist der Unterschied, dass ganz, ganz viele Parteien darum ringen, wie gestaltet man diese Europäische Union? Gestaltet man sie so, dass sie sich auf Kernkompetenzen konzentriert, die dann richtig macht? Macht man eine Europäische Union, die ganz viel aus Brüssel heraus regelt? Und das ist die Diskussionslinie, die wir führen sollten. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine Mehrheit für den Dexit. Herr Jong hat jetzt gesagt, warum die AfD trotz aller Beteuerung für die europäische Abschaffung des Europäischen Parlaments ist, warum sie dafür ist, einen Dexit in abgeschwächter Form zu machen. Dabei sollten wir es gut sein lassen. Jetzt lassen Sie uns einfach mal darüber reden, wie wir die Europäische Union gestalten.
Mit Frau Bürger, die aus Unterfranken zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich muss mal gerade Standing Ovation machen für gerade den meinen Vorredner. Also das war endlich mein Statement hier. Was ich einbringen möchte, es gab vor Jahren eine Umfrage, die von der EU ausging an die verschiedenen Länder, und zwar an die Bürger, was an der EU, wie die EU sich entwickeln sollte. Das wurde zusammengefasst, wurde feierlich übergeben und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Diese Dokumente, wo sind die geblieben? Was ist mit denen geschehen? Warum wird darüber nicht gesprochen? Ein kurzer Einblick war zum Beispiel Abschaffung der Einstimmigkeit und, und. Warum hört man davon nicht? Das ist Volkeswille gewesen, der EU-Bürger. Und da möchte ich gerne wieder darüber Bescheid wissen.
Frau Bürger, bleiben Sie bitte in der Leitung. Frau Cavazzini, können Sie die Frage beantworten?
Ich stimme Frau Bürger komplett zu. Ich finde, das war eine Sternstunde auch der Demokratie und der Beteiligung, dass wir diese Zukunftskonferenz der EU auf den Weg gebracht haben mit einem wahnsinnigen Anteil von Bürgerbeteiligung, wo ganz viele tolle Ideen rausgekommen sind, wie man die Europäische Union besser machen kann. Denn natürlich wollen wir alle auch immer daran weiterarbeiten, dass die EU ja so gut, so demokratisch, so effizient wie möglich arbeitet. Und da sind so viele tolle Ideen von den Menschen eingebracht worden. Wir als Grüne fordern, dass all diese Dinge in einen großen Reformkonvent übergehen, dass wir wirklich, wenn es nötig ist, auch eben Vertragsänderungen machen und am Ende auch eine von Bürgerinnen und Bürgern mitgearbeitete demokratische Verfassung in der Europäischen Union entsteht. Aktuell kann man sagen, ist das alles so ein bisschen versandet, weil es in der Mehrheit in Brüssel dann nicht den politischen Willen gibt, das wirklich aufzugreifen. Und das finde ich auch unglaublich schade. Man muss natürlich sagen, wir haben in der Europäischen Union gerade viele Krisen hinter uns gebracht mit der Corona-Krise, auch mit dem schrecklichen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Und natürlich gab es auch irgendwie andere Prioritäten. Aber ich finde, in der nächsten Legislatur müssen diese Vorschläge wieder auf den Tisch.
Ich möchte die Mail von Ursula Lemke zitieren. Ich sehe strukturelle Gründe für die aktuellen Krisen. Als Gegenmaßnahme kann ich lediglich ein Mehr Europa erkennen, das erste Schritte in Richtung eines Bundesstaates vorsieht. Ich weiß um die Probleme, bin aber der Meinung, dass wir heute über das, was Giscard d'Estaing, Leo Tindemans und andere angestoßen haben, hinausgehen müssen. Giscard d'Estaing, früherer französischer Staatspräsident, Leo Tindemans, das ist die Erklärung früherer belgischer Ministerpräsident. Herr Jungen, wie gehen Sie mit Frau Bürgers und Frau Lemkes Europabegeisterung um?
Das ist natürlich schwierig, weil die Damen guten Willens sind, das sehe ich auch. Und wenn die Ideen, die sie im Geist haben, sozusagen so umgesetzt würden, wie sie sich da ideal darstellen, dann würde ich das ja sogar auch alles befürworten. Das Problem ist nur, dass wir unterscheiden müssen zwischen der PR, die die EU betreibt und wo natürlich ein wunderbares Imagebild erzeugt wird, und dann der Realität. Also diese Konferenz für die Zukunft Europas, die jetzt angesprochen wurde, Bürgerbeteiligung sah so aus, dass man 800 ausgewählte Bürger hier mit eingeladen hat, also angeblich zufällig ausgewählt, dass aber die Ergebnisse, die die Konferenz dann gebracht hat, zufälligerweise mit dem eigentlich schon übereinstimmten, was die Kommission von vornherein vorgesehen hatte. Und das ist dieser ganze Maßnahmenkatalog. Und ich kann da diejenigen, die jetzt befürchten, das kommt nicht mehr und ist irgendwo in den Schubladen verschwunden, beruhigen, unter Anführungszeichen. Das, was in der EU kurz mal verschwindet, taucht garantiert wieder auf nach gewisser Zeit und wird weiter verfolgt mit großer Hartnäckigkeit. Und diese Maßnahmen umfassen zum Beispiel eben die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Man will die Steuern vereinheitlichen, man will diese transnationalen Listen einführen. Man will dann letztlich auch natürlich die Haftung Deutschlands damit für die europäischen Schulden und für die Schulden der anderen, es soll ja auch eine gemeinsame Schuldenaufnahme geben, für alle Zeiten sozusagen verewigen, ja, und auf Dauer stellen. Mit anderen Worten, es ist dieser Bundesstaat. Und jetzt ist die große Frage, die man sich stellen muss, ob das wirklich ein Vorteil ist für alle und für Deutschland. Und da sagen wir eben nein, sondern wir würden viel besser fahren mit einer europäischen Zusammenarbeit, wo es noch einen gewissen Wettbewerb, einen Steuerwettbewerb auch unter den einzelnen Staaten gibt, wo nicht von einer Zentrale aus so weitgehende Entscheidungen wie Verbrennerverbot, Gasheizung abschaffen und so weiter, sozusagen von oben verordnet wird und das einzelne Land dann keine Möglichkeit mehr hat, sich dagegen zu wehren. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet im Grunde die Abschaffung der nationalen Demokratie. Und die Demokratie nach unserer Meinung funktioniert nur auf der Ebene der Nation, wo es dieses Staatsvolk gibt, das seinen Willen artikuliert. Wenn dann auf transnationaler Ebene beschlossen wird, so machen wir es jetzt und ihr könnt euch dagegen nicht mehr wehren, dann ist das nicht unsere Idealvorstellung. Und
Herr Jungen, vor einer halben Stunde schon gesagt, die CDU plane eine Art Bundesstaat in Europa. Herr Brinkhaus, ist das überhaupt der Fall?
Nein, wir planen keinen Bundesstaat, weil Europa ist so ein spezielles Gebilde, das kann man nicht mit den Vereinigten Staaten von Amerika vergleichen. Aber was wir planen, ist, dass wir da, wo es Sinn macht, wirklich enger kooperieren und ja, notfalls auch mit Mehrheitsentscheidungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fast ganz Europa ist sich einig darüber, dass man Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten und erweitern muss. Jetzt gibt es ein Land, Ungarn, die sehen das anders, die blockieren diesen ganzen Prozess. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir Beitrittskandidaten aus dem Westbalkan haben, Länder wie Montenegro mit 500.000, 600.000 Einwohnern. Und jedes dieser kleinen Länder kann dann Gesamteuropa blockieren. Das wird nicht funktionieren. Ich möchte sicherheits- und verteidigungspolitisch ein handlungsfähiges Europa. Das möchte die CDU. Das funktioniert nicht, wenn jeder kleine Staat alles blockieren kann. Dann sind wir nämlich nicht handlungsfähig. Und deswegen geht es darum, dieses Europa so weiterzuentwickeln, dass wir handlungsfähig sind. Ansonsten gilt für uns das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, jede Entscheidung wird auf der kleinstmöglichen Ebene getroffen. So ist Deutschland organisiert mit den Bundesländern und so muss es auch auf europäischer Ebene sein. Europa muss nicht alles regeln, aber es muss die wichtigen Dinge regeln. Und darum geht es bei der Europawahl jetzt.
Regelt Europa im Augenblick, Herr Brinkhaus, regelt Europa im Augenblick zu viel?
Also sagen wir es mal so, wir haben ein wahnsinniges Tempo in der letzten Legislaturperiode gehabt. Deswegen sagen wir jetzt mal in verschiedenen Feldern einfach mal Luft holen und gucken, dass die ganzen Sachen jetzt auch vernünftig implementiert werden. Das heißt, in den Ländern gelebt werden, dass man die Zeit hat, die ganzen Sachen auch einzuführen. Denn da sind Unternehmen betroffen, da sind Bürgerinnen und Bürger betroffen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir in bestimmten Bereichen Tempo. Und das ist nicht nur die Sicherheitspolitik, sondern das ist im Bereich der Wirtschaftspolitik. Wir brauchen einen gemeinsamen Markt. Wissen Sie, wenn Sie ein Start-up in Deutschland gründen, dann haben Sie als Markt, zum Beispiel im digitalen Bereich, 83 Millionen Deutsche. Das führt dazu, Start-up wird in Deutschland gegründet, Investoren steigen ein und sagen, also Deutschland ist ein bisschen klein als Markt, gehen wir doch in die Vereinigten Staaten, der Markt ist viermal so groß und ziehen das Ding dort hoch. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir bestimmte Sachen gemeinsam machen, damit wir nicht nur eine Sicherheitszukunft haben, sondern damit wir auch eine wirtschaftliche Zukunft haben. Und da gibt es eine Menge zu tun. Ich würde das nicht an diesen Linien Bundesstaat oder kein Bundesstaat machen, weil da hat jeder so die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinterkopf und da ist Europa zu speziell. Und wir sollten das Selbstbewusstsein haben, dass wir sagen, wir machen was Eigenes. Wir machen Europa und nicht die Vereinigten Staaten von Europa.
Aus Sinsheim in Baden-Württemberg ist uns Herr Neumann-Henneberg zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich weiß nicht, was zu dem, was ich Ihnen geschrieben habe, noch zu sagen ist. Ich bin über ein Vorkriegskind und habe den Wiederaufbau Deutschlands in einer Situation erlebt, die heute nicht mehr vorstellbar ist, außer in der Ukraine. Und deswegen habe ich ein gewisses Unverständnis dafür, dass wir heute ein Europa bilden wollen, bei dem jeder Staat, ohne für sich selbst zu sorgen, an den Vorteil eines Staatenbündnisses angehängt wird. Die Verantwortung der einzelnen Staaten und ihrer Bürger für ihre eigenen Länder ist in erster Linie das, was meiner Ansicht nach zu berücksichtigen ist.
Herr Neumann-Henneberg, Ralf Brinkhaus hat gerade geschildert, dass ein großer Markt, um das mal herauszunehmen, die Attraktivität Deutschlands sehr viel vergrößert. Das heißt, dass es eben nicht nur ein Markt von 82 Millionen ist, sondern der gesamte EU-Markt, wenn man hier unternehmerisch tätig ist. Ist ein solcher Zusammenschluss nicht wichtig, um eben die Durchschlagskraft zum Beispiel von Wirtschaft zu erhöhen?
Also nun, wenn Sie meinen Namen im Internet nachforschen, werden Sie feststellen, dass ich in meiner Jugend als Selbstständiger sehr viel national und international gearbeitet habe. Ich bin 1976 mit der Entwicklung von Wärmepumpen und Solaranlagen befasst gewesen. Dieser Markt in der Firma, mit der das gegründet wurde, war viel zu groß für die Firma. Sie wurde anschließend von eigenen Wettbewerbern in Deutschland und später auf der Welt praktisch gehindert, weiterhin die Produkte vernünftig zu produzieren. Und die haben den Markt aufgegeben. Ich selbst bin mit meinen Arbeiten international sehr stark vertreten und im internationalen Geschäft gewesen, mit Lizenzverhandlungen in Frankreich, in England, aber auch in den USA.
Das ist ein spannendes Stichwort, Herr Neumann-Henneberg, das ich gerne an Frau Cavazzini weitergeben würde. Sie haben gesprochen von der Solarindustrie, von den Wärmepumpen. Beides Bereiche, Frau Cavazzini, wo die deutsche Industrie nun extreme Probleme hat, trotz einer Europäischen Union.
Genau, vielleicht um ein Argument von vorher nochmal aufzugreifen, was auch der Hörer gerade reingebracht hat. Meine feste Überzeugung ist, dass wir durch die europäische Einigung mehr Demokratie und mehr Souveränität erreichen. Die Herausforderungen, auch die globale Vernetzung von zum Beispiel multinationalen Konzernen sind so groß, da könnte man als Nationalstaat gar nicht mehr alleine bestehen. Und wenn wir in der Europäischen Union zusammenarbeiten, mehren und vergrößern wir eigentlich unsere Demokratie und unsere Souveränität. Und zu Herrn Brinkhaus nochmal. Ich glaube, wir alle teilen das Subsidiaritätsprinzip. Natürlich müssen vor allen Dingen und nur solche Dinge auf der europäischen Ebene geregelt werden, wo es auch hingehört, wo es Sinn macht, dass man grenzüberschreitend zusammengearbeitet wird. Und natürlich müssen Kommunen oder die Länder weiterhin für ihre Dinge verantwortlich sein. Ich glaube, das stellt auch niemand in Frage. Aber es gibt einfach Politikbereiche, wo zum Beispiel wir sehen, um auch mal so ein bisschen hier die Unterschiede aufzumachen, wo die CDU Tempo rausnehmen will, nämlich beim Klimaschutz, beim Green Deal, obwohl ihre eigene Kommissionspräsidentin von der Leyen auch dafür steht, auch angetrieben durch uns Grünen in der letzten Legislatur, dass wir es geschafft haben, als Europäische Union wirklich das größte Klimapaket der Welt auf den Weg zu bringen und uns begeben haben auf einen klimaneutralen Pfad. Und wir sehen, dass es auch kopiert wird in anderen Regionen der Welt. Die Chinesen fahren die Solarpanels hoch, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Die USA ziehen nach mit dem Inflation Reduction Act und investieren massiv in die Klimatechnologie. Also hier können wir jetzt nicht stoppen mit der Europawahl und einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, wir haben jetzt genug gemacht. Die Klimakrise ist weiter präsent, aber auch der globale Wettbewerb um die Klimatechnologien ist weiter sehr präsent. Und da habe ich wirklich nicht verstanden, warum die Union jetzt aus einigen Dingen sogar aussteigen will, aus dem Aus des Verbrennermotors, wo auch viele Unternehmen mir sagen, ja, jetzt haben wir mal den Weg eingeschlagen, dieses Hin und Her ist wirklich unsäglich. Und dann noch ein Stichwort.
Frau Cavazzini, jetzt haben Sie mir noch nicht erklärt, warum die Solarindustrie in Deutschland platt gemacht worden ist.
Genau, wir sind in einem sehr, sehr scharfen Wettbewerb, habe ich ja gerade schon gesagt, mit den USA und auch mit China. Wir haben in der Europäischen Union, das ist auch richtig so, in den letzten 5 Jahren verschiedene auch Handelsverteidigungsinstrumente auf den Weg gebracht, wenn es zum Beispiel unlauteren Wettbewerb gibt, wenn beispielsweise die chinesische Regierung sehr, sehr viel Staatsgeld unfairerweise in ihre Industrie pumpt, dann kann man sie zum Beispiel von Ausschreibungen hier ausschließen. Also wir sind da besser gewappnet als noch vor 5 Jahren. Akut war das Problem, dass ja der europäische Markt geflutet wird durch billige Solarpaneele aus China. Das ist natürlich gut für die Bekämpfung der Klimakrise, für den Ausbau der Erneuerbaren, aber nicht gut für die europäische Solarindustrie. Wir hätten uns als Grüne gewünscht, mit dem Resilienzbonus, dass wir viel stärker hier diese europäisch produzierten Paneele aufkaufen, dass wir die zuerst installieren und so auch die Industrie hier schützen. Das konnten wir leider in der Bundesregierung nicht durchsetzen.
Herr Heinemann, wenn ich zu den Solarpanels was sagen darf, ja. Das ist natürlich richtig, dass die Chinesen sich in den Markt reingedammt haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber um jetzt mal eine Lanze für Europa zu brechen, Europa gibt Möglichkeiten, diese Net-Zero-Industrien, das heißt diese Industrien, die dazu beitragen, dass wir CO2-arm werden oder CO2 vermeiden, zu fördern. Das ist der Net-Zero Industry Act, der ist jetzt beschlossen worden. Der muss aber national umgesetzt werden. Net-Zero Industry Act heißt, dass ich Genehmigungsverfahren für Fabriken beschleunigen kann, dass ich Kapazitäten auf den Weg bringen kann für Ausbildung, dass ich bestimmte Regionen machen kann, Net-Zero Valleys, wo ich besonders diese Net-Zero-Industrien fördern kann. Da passiert aber seitens der Bundesregierung nichts. Das ist gar nicht die Schuld von Europa, sondern Europa hat jetzt den Rahmen gegeben, Bundesregierung in Deutschland tut nichts. Und das ist ein Beispiel dafür, wo man einfach mal sagen kann, okay, da wird gesagt, Europa ist zu kompliziert und die tun nichts. Nein, die haben was gemacht, aber umgesetzt werden muss es immer noch national. Und das ist übrigens auch der Gegenbeweis zu der Argumentation von Herrn Jong, dass die Nationalstaaten keine Rolle mehr spielen. Natürlich spielen sie eine Rolle, weil auf nationaler Ebene muss das angepasst werden, was europäisches Recht ist. Da muss es dann entsprechend umgesetzt werden. Und ich würde mir wünschen, zum Beispiel am Beispiel dieses Net Zero Industry Actes, dass vielleicht ein bisschen mehr Engagement hier in Deutschland da reingesteckt wird, die Möglichkeiten, die Europa an der Stelle bietet, zu nutzen.
Wo wir dabei sind, Herr Brinkhaus, Ihr Schwesterparteifreund Manfred Weber von der CSU, Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, er fordert jetzt Schutzzölle für auf chinesische Produkte, Stahl, E-Autos, Wärmepumpen.
Ehrlich gesagt, da stimme ich ihm sogar zu. Wir haben in Deutschland das Problem, dass natürlich unsere Exportindustrie einen wahnsinnigen Schiss vor China hat. Also die Automobilhersteller, die Chemieunternehmen, und die machen Druck und sagen, nee, besser keine Handlungsbeschränkungen, da können die Chinesen Gegenmaßnahmen machen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie die Chinesen wirklich durch höchst unfaire Handelspraktiken, durch Dumping eine ganze Industrie in Deutschland platt gemacht haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Europäische Union an der Stelle eben nicht auf die Automobil- und Chemieindustrie hört, sondern dass sie im Sinne des Mittelstandes, des europäischen Mittelstandes, etwas robuster gegen China agiert. Und deswegen hat Manfred Weber an der Stelle völlig recht.
Vor unseren Nachrichten um 11 Uhr wollen wir Herrn Ulrich zu Wort kommen lassen. Er ist aus Hamburg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Ulrich.
Ja, hallo, guten Tag. Ja, allerseits, hoffentlich kann die Frage nach der Pause beantwortet werden oder die zwei, darauf hoffe ich.
Hängt von der Länge auch der Frage ab.
Ja, ich wollte nur sagen, der Herr Brinkhaus eine sehr beeindruckende Rede gehalten, vor allem im September, im September 2022 zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Nun wäre es natürlich ganz toll und wünschenswert, wenn es sowas auch als europäische Nachhaltigkeitsstrategie gäbe. Das wäre auch umfassender als nur in Anführungszeichen Klima oder nur der sogenannte Green New Deal. Nun kann man das natürlich nicht erwarten, wenn die Kommissionspräsidentin so sehr nach rechts blinkt im Moment, also Richtung der Meloni, Kaczynski, Vox-Fraktion namens ECR. Und da wollte ich doch mal fragen, das sind ja solche Hoffnungen auf solche Nachhaltigkeitsstrategien angesichts dessen, die können ja wahrscheinlich da nicht umgesetzt werden. Und die letzte Frage, hoffentlich dann noch an Frau Cavazzini. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dieser ECR-Fraktion? Also das ist jetzt nicht so ganz rechts wie die ID-Fraktion, wo die AfD drin ist, sondern dazwischen.
So, Herr Brinkhaus ist als Erster angesprochen. Das schaffen wir vielleicht noch vor 11 und wir nehmen das danach auf. Und Herr Jong, Sie kommen auch nochmal zu Wort. Keine Sorge, ich habe hier eine lange Liste von Wortmeldungen. Und Herr Brinkhaus zuerst, bitte.
Ja, also der erste Punkt ist, also die zukünftige Präsidentin der Europäischen Kommission wird erstmal vom Rat vorgeschlagen, das heißt von den Regierungschefs und dann vom Europäischen Parlament bestätigt. Und deswegen ist es so, dass das erstmal entscheidend ist, dass die eine vernünftige Entscheidung treffen. Und dann kommt der zweite Schritt im Europäischen Parlament. Zweitens, Ursula von der Leyen, und da kenne ich sie lange genug persönlich, ist völlig unverdächtig, ihr zu sagen, also Nachhaltigkeit ist mir nicht wichtig. Frau Cavazzini hat es ja eben gesagt, sie ist einer der Mütter des Green Deals und hat das nicht immer nur zur Freude meiner Partei auch sehr, sehr stark vorangetrieben. Und vor dem Hintergrund bin ich da völlig tiefenentspannt, was die Ausrichtung der nächsten Europäischen Kommission betrifft. Und am Ende des Tages liegt es aber auch daran, wie die Wählerinnen und Wähler sich am 9. Juni entscheiden, weil die können Mehrheiten auch produzieren, die dazu führen, dass wir eine Regierung haben wir nicht auf europäischer Ebene, aber dass wir eine Kommission, dass wir ein europäisches Parlament der Mitte haben. Und deswegen sind die Wahlen am 9. Juni auch so wichtig.
Frage an Frau Cavazzini, nämlich es geht um die Zusammenarbeit mit der ECR-Fraktion. Das ist die Partei Europäischer Konservativer und Reformer, in der unter anderem die italienischen Fratelli d'Italia, die polnische PiS, also die Partei für Recht und Gerechtigkeit, oder auch die spanische Partei Vox Mitglieder sind. Ja, wie funktioniert eine solche Zusammenarbeit, Frau Cavazzini?
Ja, genau. Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil die nochmal eines der Probleme oder auch Entscheidungsmomente aufmacht, vor denen wir gerade meiner Meinung nach auch in dieser Europawahl stehen. Wir haben in der Tat eben zwei rechtsextreme, rechtspopulistische Fraktionen im Europäischen Parlament. Und es gibt sehr viele Verlautbarungen des konservativen Fraktionsvorsitzenden Weber, der heute auch schon angesprochen wurde, dass er anstrebt, nach der Wahl mit Teilen der sogenannten EKR-Fraktion, wo eben, haben sie aufgezählt, die PiS, die Vox, auch Melonis Partei drin sitzen, anzustreben. Und bisher hat es zu meinem großen Bedauern Frau von der Leyen auch noch nicht ausgeschlossen, dass sie sich auch von denen wählen lassen würde. Und wir sehen leider überall in der Europäischen Union, dass es gerade sozusagen an konservativen Parteien liegt, ob sie diese Brandmauer aufrechterhalten oder ob sie sich zum Steigbügelhalter für die Rechten machen. Wir sehen, dass sie zum Beispiel in Italien eben mit Meloni koalieren. Jetzt ganz aktuell hat auch die kroatische konservative Partei gesagt, ja, wir arbeiten mit den Ultranationalisten zusammen und formen eine Regierung. In Schweden lassen die sich von den rechtsextremen Schwedendemokraten tolerieren. Und genau so verhilft man denen eben zur Macht. Deswegen ist es für uns so wichtig als Grüne zu sagen, Frau von der Leyen und auch die Konservativen insgesamt müssen das ausschließen, eine Zusammenarbeit, also dass Frau von der Leyen durch sie auch gewählt wird. Wir bieten uns als Grüne an, dass man sagt, wir machen eine proeuropäische quasi Koalition, Zusammenarbeit der Parteien der Mitte und einigen uns auf bestimmte Punkte. Für uns natürlich die Grundvoraussetzung, dass der Green Deal weitergeführt wird in der nächsten Legislatur.
Herr Brinkhaus, Sie sind indirekt angesprochen.
Naja, also wir führen momentan eine politische Auseinandersetzung nicht mehr an der Sache, sondern alles, was links von uns steht, insbesondere die Grünen und auch die Sozialisten, sprechen mehr darüber, wer sich von wem irgendwann wählen lässt. Ich halte das für sehr schade. Jetzt hat Frau Cavazzini eins verschwiegen oder sie hat es nur in einem Satz angedeutet. Die Grünen würden Frau von der Leyen unterstützen, wenn sie genau zu 100% das machen, was die Grünen wollen. Und so funktioniert Politik halt nicht, sondern es geht darum, dass man sich Mehrheiten in der Sache sucht. Und ich meine, dass wir hier in Deutschland eine Brandmauer gegen rechts haben, also das hat Friedrich Merz, unser Parteivorsitzender, und Carsten Linnemann, unser Generalsekretär, nun oft genug bewiesen und auch geäußert. Und deswegen sind wir da auch überhaupt nicht in der Verteidigungshaltung. Ich würde mit den Grünen mehr darüber diskutieren, warum der Green Deal so ausgestaltet ist, wie er ist. Warum Europa in so vielen Bereichen so detailliert Regelungen macht. Ist das tatsächlich Subsidiarität? Ist das keine Subsidiarität? Ich würde mit den Grünen gerne darüber reden, wie denn eine europäische Migrationspolitik, wie eine Begrenzung der Migration mit den Grünen aussieht. Das sind die Diskussionen, die wir führen sollten und nicht irgendwelche Nebelkerzen zu werfen und zu sagen, so, oh, aber die spricht jetzt mit dem und die spricht jetzt mit dem. Das lenkt von der Sache ab.
Wir kommen gleich also auf die Migrationspolitik. Vorher möchte ich aber bitte Herrn Jonge noch mal ins Spiel holen, nämlich mit einer Mail von Felix Häuser. Er hat uns geschrieben, ich würde gerne, besonders von den EU-kritischen Teilnehmern, wissen oder dem Teilnehmer, wie sich die relativ kleinen Einzelstaaten in Europa wirtschaftlich und politisch gegen Riesenstaaten wie Indien, China, USA behaupten wollen, wenn nicht gemeinsam. Bitte schön, Herr Jung.
Ja, ich antworte gerne auf diese Frage. Erlauben Sie aber, dass ich einen kleinen Anlauf mache und auf einiges eingebe, was gesagt worden ist.
Ungern.
Einen kleinen Anlauf erlauben Sie mir, nämlich was Frau Cavazzini sagt, zeigt, dass für die Grünen ja alles rechtsextrem ist, was rechts sozusagen von ganz links steht und von rigidem Dirigismus. Das ist ja schon fast absurd, wer jetzt hier alles als rechtsextrem eingestuft wird in Europa, die Regierungschefs in Italien etc. Und Herr Brinkhaus, Sie haben vorhin tatsächlich ein Argument von mir unfreiwillig bestätigt, nämlich Sie hatten gesagt, ja, die Nationalstaaten müssen die Richtlinien aus Brüssel auch umsetzen. Aber genau das ist ja das Problem, dass hier ein Zwang zur Umsetzung besteht. Und jetzt komme ich auf die Beantwortung der Frage des Hörers. Natürlich wollen auch wir einen gemeinsamen Markt. Wir wollen die Zollunion. Wir wollen eine effektive Verteidigung der Außengrenzen. Aber wir wollen eben nicht diese Dinge kann man herauslösen aus den Projekten, die die EU mittlerweile betreibt. Und wir wollen nicht den Green Deal beispielsweise. Der hat auch mit dem gemeinsamen Markt und dem, was gut ist an Zusammenarbeit, überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, der respektiert ja die Marktgesetze gar nicht mehr, sondern er führt einen Dirigismus ein, eine Art, wenn es so weitergeht, und es geht ganz deutlich in die Richtung, eine Art Staatswirtschaft, wo sozusagen nur noch die Industrien auch gezielt gefördert werden und im Grunde überleben können, die diesem CO2-Diktat sozusagen sich unterwerfen. Und jetzt will ich gar nicht in die Diskussion einsteigen, ob was das CO2 für Auswirkungen hat oder auch nicht. Aber Tatsache ist, und das stellt niemand in Frage, dass wir in Deutschland 2% des menschengemachten CO2 produzieren und auf der gesamten EU-Ebene 9% des menschengemachten CO2 weltweit. Und,
also muss man gar nichts tun. Ist das Ihre Reaktion?
Nicht gar nicht tun, sondern aufgrund dieser Zahlen müssen wir uns immer fragen, sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, wirklich rational? Stehen sie im Verhältnis zum Nutzen oder sozusagen opfern wir hier unsere eigene Wirtschaft und auch Wettbewerbsfähigkeit in der Welt aufgrund einer sozusagen Ideologie und aufgrund dessen, dass wir hier die Musterschüler der Welt werden wollen. Wir
sagen,
definitiv nicht tun. Und Herr Brinkhaus, Sie haben sich, wenn Sie die Brandmauer aufstellen gegen die AfD, tatsächlich in die grüne Geiselhaft begeben.
Jetzt ist Herr Brinkhaus dran und dann ist der Hörer Flesch aus Frankfurt am Main. Herr Brinkhaus, bitte.
Also ich finde dieses Argument fantastisch. 1% der Bevölkerung in Deutschland, 2% des CO2-Ausstoßes, was jeder weiß, was zu viel ist. Und wir können ja gar nichts ändern. Wir haben in Europa aber über 50% der Lösungskompetenz für diese gesamte Sache und für die gesamte Welt, weil wir die Technologien haben, weil wir die Möglichkeiten haben in unserem Gesellschaftssystem.
Die Welt macht uns das nicht nach. Ganz und gar nicht.
Natürlich machen die das nach. Wir können ja mal gucken, wie viel Elektromobilität mittlerweile in China ist, wie viel Solarpanels, wir haben gerade drüber gesprochen,
in China da sind.
Wir können darüber sprechen, wie Indien sich auf den Weg macht, regenerative Energien nach vorne zu bringen. Und ich glaube mal, wir haben die ganz, ganz große Chance, wenn wir zeigen, dass wir das hinkönnen, in Einklang mit unserer Umwelt zu leben, dass andere Länder auf der Welt das dann auch machen. Und wir haben dann einen weiteren Vorteil. Wenn wir die Technologien haben, dann können wir diese Technologien auch verkaufen. Und deswegen dieses Argument, was immer gesagt wird,
es
nützt doch gar nicht, wenn wir was machen. Das rettet die Welt nicht. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwach. Und im Übrigen sage ich auch ganz eindeutig eins. Wenn ich es persönlich für richtig erachte, dass ich CO2-frei werde, dann mache ich es auch aus einem moralischen Imperativ heraus, wenn ich es nur alleine mache. Das ist der kategorische Imperativ, den wir alle, außer die AfD, scheinbar irgendwo dann auch als Grundlage unseres Handelns haben. Und deswegen ist es so, dass die AfD an der Stelle absolut falsch liegt und wir eine absolut andere Einstellung dazu haben. Und das ist auch eine Entscheidung, die man bei der Europawahl dann treffen kann.
Herr Flesch aus Frankfurt am Main ist am Telefon. Guten Morgen, Herr Flesch.
Schönen guten Morgen in die Runde, ja. Jetzt springe ich natürlich, ohne dass ich es eigentlich erwartet hatte, aber das liegt ein bisschen daran, dass ich relativ spät zurückgerufen wurde. Jetzt springe ich thematisch nochmal einen Schritt zurück ins Grundsätzliche und weniger ins Detail. Die Europäische Union, könnte man nach Churchill sagen, ist die schlechteste aller Zustandsformen Europas. Gedankenpause mit Ausnahme aller anderen. Dazu muss man nur in die Geschichte schauen, um das festzustellen. Worüber heute hitzig verhandelt wird, wurden früher Kriege geführt. Das scheint der AfD entgangen zu sein. Darüber hinaus die AfD in der Gestalt Herrn Jongens verwechselt Kultur und Zivilisation. Die Nation ist erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt ein politischer Begriff. Davor und von ihrer Herkunft her ist sie ein rein kultureller Begriff und kein zivilisatorischer. Diesen Unterschied muss man treffen, wenn man überhaupt verstehen will, was Nation bedeutet. Und die Frage, dass man das eine an das andere knüpfen müsse, um überhaupt demokratische Legitimität zu erwirken, ist völlig unsinnig. Ich nehme nur meinen eigenen Vater. Als der geboren wurde 1931, da stand später in seinem Pass Nationalität Preußen. Ich könnte heute für mich in Anspruch nehmen, hessischer Nationalbürger zu sein. Es gibt eine hessische Verfassung, in der ist die Todesstrafe noch gültig. Aber Bundesrecht bricht Landesrecht und ich fühle mich deswegen als Hesse keineswegs unterrepräsentiert. Und das Gleiche haben Sie dann in der Europäischen Union. Wenn Sie diesen Gedankensprung nicht hinkriegen, dann frage ich mich, was man in einem Parlament macht, in einer politischen Diskussion zu dem. Nein, Europa ist, man sieht ja, dass es gegenwirkende Kräfte gibt, Europa ist nur überlebensfähig, wenn es in der Lage ist, sich zu vertiefen. Ich stamme aus einer Generation, geboren 1962, bereits in den 70er und 80er Jahren wurde die Debatte geführt, müssen wir die europäische damals Gemeinschaft vertiefen oder erweitern zunächst. Man hat sich eigentlich fast an allen Punkten, wo eine Entscheidung anstand, mehr für das Erweitern als für das Vertiefen entschieden. Und das fällt Europa heute ein wenig auf die Füße. Da müssen dann schon mal Regierungschefs den Saal verlassen, damit eine vernünftige Entscheidung getroffen werden kann. Das ist traurig. Wir hätten zunächst mal eine vernünftige Verfassung gebraucht, in einem Rahmen, in dem sozusagen im Europa der Willigen. Und dann hätten sich die anderen allein schon aus ökonomischen Erwägungen ganz selbstverständlich auch einer solchen vertieften Europäischen Union angeschlossen. Um Herrn Jonge noch ein letztes zu sagen, ich bin ja auch Wähler, nicht nur Journalist, der so Leute wie Herrn Jonge mit fragendem Blick beobachtet. Ich bin auch Wähler und ich frage mich eigentlich bei jeder Europawahl, warum ich eine nationale Liste wählen muss. Warum ich nicht nationenübergreifend mich für die beste politische Richtung entscheiden kann. Ich hätte damit überhaupt kein Problem, genauso wenig, wie ich ein Problem damit hätte, dass wir eine Mehrheitsentscheidung in Europa hätten. Herr Brinkhaus hat es ja vorhin schon gesagt, man muss sich in der Demokratie Mehrheiten suchen. Dann suchen Sie sich mal für Ihre Vorstellungen Mehrheiten und wenn Sie das nicht schaffen, müssen Sie es akzeptieren. Wenn Sie es nicht akzeptieren können, dann haben Sie ein Demokratiedefizit und kein Europadefizit.
Herr Jong, Stichwort ja. Demokratiedefizit. Wie tief geht das bei der AfD?
Wir suchen uns natürlich auch die Mehrheiten, deswegen arbeiten wir auch mit unseren europäischen Partnern zusammen. Da ist jetzt sehr, sehr viel angesprochen, das wir hier nicht erklären können in der Tiefe, obwohl es sehr interessant wäre. Sie sprechen von einer früheren Zeit vor den Nationalstaaten, wo es auch schon Völker und Kulturen gab, 100% Zustimmung. Aber Sie werden auch sehen, dass die Herausbildung der Demokratie in etwa deckungsgleich war auch mit der Herausbildung der Nationalstaaten, zumindest der Demokratie, wie wir sie heute verstehen. Und das Problem ist jetzt, dass man versucht, dieses moderne, nationalstaatlich geprägte Demokratieverständnis auf die Europäische Union im Sinne eines dann Bundesstaates zu übertragen. Sie als Journalist haben damit kein Problem. Und sind vielleicht sowieso überall in Europa ein wenig zu Hause, aber die in den Nationalstaaten, ich sprich hier zum Beispiel in Deutschland, noch mehr verwurzelten Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt und ihren Horizont haben, die müssen dann auch mit Entscheidungen leben. Und das muss man sich eben klar machen, die in Brüssel getroffen werden, die von Menschen mehrteils anderer Nationalitäten dann auch so beschlossen werden und wir müssen es hier umsetzen. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, uns dem zu entziehen, das aufgrund unseres eigenen demokratischen Willens hier in Deutschland zu
Dann ist es ja sehr schlau, das Europaparlament abzuschaffen.
Man kann das wollen, man muss sich aber die Konsequenzen sehr klar machen. Und was ich vorwerfe der Diskussion und vielen der Mitstreiter, dass sie das nicht den Menschen so erzählen, wie es wirklich ist, sondern immer mit romantischen Bildern von Demokratie und von Friedensprojekt Europa kommen.
Was man sehr, sehr harte auf der anderen Seite ihnen natürlich vorwerfen könnte, ist, dass sich Politiker der AfD als Interessenvertreter ausländischer Mächte verdungen haben. Und ganz klar, wie im Falle Maximilian Kram, was Silvia Limmer, die AfD-Abgeordnete im Europaparlament, übrigens im Deutschlandfunk gesagt hat. Maximilian Kram ist der Vertreter Chinas oder hat immer wieder als Vertreter Chinas im Europäischen Parlament abgestimmt. Frau Cavazzini, Sie wollten gerade noch was dazu sagen.
Ja, ich wundere mich ein bisschen über die langen Ausschweifungen, Erklärungen über Demokratie und Europa, während gleichzeitig der AfD, wie wir es auch am Anfang besprochen haben, das einzig direkt gewählte, demokratisch gewählte Gremium in der EU, nämlich das Europaparlament, abschaffen will. Also da zeigt sich auch ein bisschen die Schizophrenie der AfD. Außerdem haben Sie es angesprochen. Also seit den Enthüllungen zu Kra kann man diesen Satz, dass die AfD die Interessen Deutschlands vertritt, darüber eigentlich nur lachen. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, den der Hörer gerade gemacht hat. Finde ich auch sehr spannend, das Thema transnationale Listen, weil das hat ja auch mit der Frage von Demokratie zu tun. Das Europäische Parlament hat sich schon in seiner Mehrheit sehr, sehr lange dafür ausgesprochen, einen Teil der Abgeordneten über transnationale Listen zu wählen, weil es eben unserer Meinung nach, und wie gesagt, das ist nicht nur das, was wir Grüne sagen, das ist mehrheitlich im EP geschlossen worden, den europäischen Gedanken und die europäische Demokratie stärkt, dass man eben auch Leute aus anderen Ländern wählen kann. Also zum Beispiel jetzt irgendwie eine französische Grüne würde dann auch hier in Deutschland zur Wahl stellen. Leider ist dieses eigentlich, finde ich, sehr schöne Projekt durch die Mitgliedstaaten aktuell blockiert. Und wenn ich noch einen zweiten Punkt machen darf, um auch nochmal auf Herrn Brinkhaus einzugehen, der hat ja noch ein paar Punkte in meine Richtung geworfen. Ich finde, er sollte noch mal ganz genau erklären, wo jetzt der Green Deal so sehr regulatorisch in Kleinigkeiten eingreift. Also das größte Herzstück des Green Deals ist der europäische Emissionshandel. Das ist ja bekanntermaßen ein marktwirtschaftliches Instrument, wo Zertifikate ausgegeben werden, verknappt werden und marktwirtschaftlich dort am meisten CO2 eingespart werden soll, wo es eben am günstigsten ist.
Herr Brinkhaus, kurz dazu.
Ja, diesen europäischen Emissionshandel für die Bereiche Wärme und Mobilität ist übrigens von der Union hier in Deutschland gegen den Widerstand der Grünen eingeführt worden und auch gegen den Widerstand der Grünen auf europäischer Ebene durchgebracht worden. Es geht mir darum, dass sehr, sehr viele Sachen auf einmal gemacht werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sagen unseren Unternehmen momentan, ihr sollt CO2-frei werden. Das ist gut und richtig, das unterstütze ich zu 100%. Dann sagen die, okay, da stecken wir Menschen und vor allen Dingen auch Geld rein. Dann sagen wir gleichzeitig, ihr müsst aber noch besser werden bei den Emissionen. Dann sagen wir gleichzeitig, ihr müsst Plastik rausnehmen. Dann sagen wir gleichzeitig, Stichwort REACH, ihr müsst andere Chemikalien verwenden. Dann sagen wir gleichzeitig, ihr müsst das alles noch umfangreich reporten. Dann sagen wir gleichzeitig, wir müssen noch ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einführen. Und dann sagen wir, die Unternehmen, die Mittelständler, die eben keine großen Abteilungen haben wie die Konzerne, die können das, die Konzerne, sagen mir, das wird aber alles ein bisschen viel. Wo ist denn da jetzt die Priorisierung? Wo ist denn da jetzt die Reihenfolge?
Ach, Sie meinen, dass Lieferketten?
Und dann wird von grüner Seite einfach gesagt, alles ist wichtig, alles muss gleichzeitig erfolgen. Und dann kommen wir in eine Situation hinein, wo die Menschen tatsächlich überfordert sind, wo die Unternehmen überfordert sind, wo viel Bürokratie kommt. Und deswegen sagen wir, wir müssen priorisieren. CO2 ist jetzt unglaublich wichtig. Da müssen wir viele Ressourcen reinstecken. Bei den anderen Punkten, da sollten wir dann vielleicht überlegen, ob wir das in der gleichen Geschwindigkeit und Detailtiefe machen, so wie das Teile des Europäischen Parlaments wollen. Weil am Ende des Tages gilt auch eins: Wir müssen das Ganze irgendwo auch verdienen, was dann entsprechend durch einen Green Deal auch ausgegeben wird. Und wie gesagt, also die ETS-Geschichte, den Emissionshandel, ist ein Projekt der Union, ist ein Projekt übrigens von Angela Merkel auch gewesen und ist eines der erfolgreichsten Projekte in der Umweltpolitik, das die Europäische Union hier auf den Weg gebracht hat.
Ganz kurz vor Schluss noch ein Thema, Frau Cavazzini, das wir ansprechen müssen. Warum funktioniert die Migrationspolitik in der EU seit vielen Jahren nicht?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum die EU-Asyl- und Migrationspolitik nicht funktioniert. Und wir sehen ja, dass es einfach unglaubliches Leid an den Außengrenzen gibt. Die Route über das Mittelmeer ist ja die tödlichste Fluchtroute weltweit. Es sterben wirklich Tausende von Menschen da und das ist einfach nicht hinnehmbar. Und gleichzeitig gibt es einfach auch ein bisschen chaotische Verhältnisse an den Grenzen. Und ich würde sagen, es gibt zwei Gründe, warum das so ist. Wir können natürlich da jetzt noch ewig drüber diskutieren, aber ich will zwei Punkte machen. Einerseits haben wir keine wirklich verpflichtende, solidarische Verteilung von Geflüchteten in der Europäischen Union. Da wurde jetzt ein windelweicher Kompromiss auf den Weg gebracht, aber das hätte man einfach noch verpflichtend machen müssen. Denn wenn man schaut, wenn man Geflüchteten letzten 10 Jahren, sage ich mal, irgendwie gerechter auf alle Länder der Europäischen Union verteilt hätte, dann wären es pro Land überhaupt nicht so viele gewesen. Das ist locker zu schultern für den reichsten Kontinent sozusagen der Welt. Und zweitens haben wir einfach auch ein Problem der Registrierung. Gerade sozusagen auch konservative Regierungen jetzt in Griechenland oder auch Italien, die registrieren die Geflüchteten gar nicht mehr, die ankommen. Es gibt viele Misshandlungen, die Leute werden geschlagen, werden zurückgedrängt, es gibt illegale Pushbacks, aber sie werden eben noch nicht mal ordnungsgemäß registriert, sondern einfach quasi weitergeleitet, weitergeschleust und landen in Europa. Und da müssen sich auch mal die Konservativen sozusagen an die eigene Nase fassen. Was ist ihr Anteil, dass es hier nicht ordnungsgemäß zugeht?
Die Frage an Herrn Brinkhaus: Wie und wann könnte das geregelt werden?
Naja, wir haben in Deutschland insbesondere unter der Ampelregierung eine Sonderrolle. Das heißt also, die Ampelregierung ist nicht bereit, Migration zu begrenzen, obwohl wir eine starke Überforderungssituation haben in den Kommunen, in der Integration, was übrigens auch auf Kosten der Migranten geht. Und solange Deutschland eine Sonderrolle hat, im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Ländern, was die Aufnahme von Migranten angeht, kriegen wir da keine Lösung. Und das heißt also, beide Seiten müssen sich bewegen. Also die Ampel muss konsequent jetzt erklären, ja, wir sind an einem gewissen Zeitpunkt überlastet und dementsprechend wollen wir das regulieren und begrenzen. Das tun sie nicht. Und die anderen Länder müssen auch ihre Lasten übernehmen. Aber jetzt muss man auch mal eins sagen, Frau Cavazzini, das ist ein bisschen naiv zu sagen. Dankeschön. Also wir verteilen die jetzt einsatz noch, wir verteilen die jetzt auf alle Länder. Wir haben eine Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Sie glauben doch wohl kaum, dass jemand in Lettland bleibt, wenn er in Deutschland dreimal so viel
Eis trinkt. Danke an Ralf Brinkhaus, an Marc Jongen, Anna Cavazzini.